Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist beim Podcast Wandelhaus, der Podcast für dein persönliches und spirituelles Wachstum. Mein Name ist Susanne Schuster, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Woman Coach. Und heute geht es um ein Thema, das mir in meiner Praxis oft begegnet, mit dem ich auch selbst schon Erfahrungen machen durfte. Es geht heute um die hochbegabte Frau und warum sie ihr Licht so oft versteckt, sich nicht zeigt und auch warum man oft nicht erkennt, dass man hochbegabt ist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude damit und vielleicht auch die eine oder andere überraschende Erkenntnis. Das erste Mal, dass ich auf dieses Thema aufmerksam gemacht wurde, war auf Norderney. Ich war dort zur Reha und hatte meine beiden Mädels dabei. Julia und Elli waren damals 5 und 3 Jahre alt. Und an einem wunderschönen Nachmittag, ich hatte gerade Pause, saß ich mit den beiden im Garten des Klinikums und ich beschäftigte die beiden mit leichten Denkspielen, mit spielerischen Rechenaufgaben. Beide waren mit Begeisterung dabei und dann kam eine andere Mami mit ihrer Tochter zu uns und stellte sich vor. Und sie sagte mir, ich beobachte euch schon einige Tage. Ist dir eigentlich bewusst, dass deine Töchter hochbegabt sind? Und ich habe dann ganz stolz auf Julia, auf die Große, geschaut und gesagt, ja, das ist mir schon aufgefallen, dass sie ganz schnell begreift und für ihr Alter sehr weit ist. Und sie meinte, ja, das ist sie auch. Aber deine Kleine hat es noch viel ausgeprägter. Und ich sah sie dann total irritiert an und fragte, echt? Elli, mein kleiner Spätzünder? Ich konnte es überhaupt nicht glauben und ich konnte mir das bei Elli auch überhaupt nicht vorstellen. Aber sie sollte recht behalten. Sie erzählte dann weiter, dass sie im Verein für hochbegabte Kinder tätig ist, da sie selber 4 von dieser Sorte hätte. Und ich soll meine beiden unbedingt testen lassen. Und im Weggehen meinte sie dann noch mit einem Augenzwinkern, im Übrigen, das wird durch Mütter vererbt. Daraufhin fing ich an, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Meine Mädels wurden später auch getestet und die Dame hatte recht. Genauso wurde bei mir ein Test gemacht und die Dame hatte wieder recht. Und wenn ich jetzt auf meine Schulkarriere zurückblicke, ist das absolut typisch für nicht erkannte Hochbegabungen. Und daher möchte ich heute mit diesem Podcast auf die, ich nenne es jetzt mal, Symptome der Hochbegabung bei Frauen eingehen. Hochbegabung kann sich auf 2 Arten zeigen. Ist die Hochbegabung offensichtlich, das heißt, du läufst im Sport wesentlich schneller als andere, spielst mit 5 Jahren Schach und keiner hat eine Chance gegen dich. Deine Mutter betritt das Kinderzimmer und du sitzt mit 4 Jahren da und schreibst und liest. Dann wird das mit Begeisterung aufgenommen und gefördert, meistens. Ist sie unsichtbar? Gibt es Verhaltensweisen, die der Umwelt nicht gerade gefallen, die Umwelt nicht gerade zu Begeisterungsstürmen hinreißt. Da werden kritische Fragen gestellt, man ist oft unbequem und das Kind lernt, mein Verhalten, meine Neugierde, meine Begabung ist unerwünscht und es beginnt es zu verstecken. Und dieses Verstecken ist typisch für das hochbegabte Mädchen, für die hochbegabte Frau. Bei Jungs ist es anders. Hochbegabte Frauen werden oft nicht anerkannt, sondern die werden schon in der Schule ausgegrenzt. Gute Noten werden dann quittiert mit bösen Sprüchen durch Mitschülerinnen und sie werden ausgegrenzt. Und um nicht ganz in die Isolation zu kommen, verstecken sie ihre Talente, verstecken ihren wachen Geist, verstecken die schnelle Auffassungsgabe. Sie lernen sich in den hinteren Reihen zu verstecken, treten für andere zurück und das bleibt meist ein ganzes Leben so und sie denken, dass das einfach ihr Platz ist. Ihr Platz im Leben ist einfach hinten. Die wenigsten von diesen Mädchen und Frauen kommen überhaupt auf die Idee, dass sie zu der Gruppe der Hochbegabten gehören. Sich zu verstellen, das ist ihnen in Fleisch und Blut übergegangen. Und meistens braucht so ein Stupser von einer außenstehenden Person, damit sie aus ihrem Dornröschenschlaf erwachen. Sie spüren zwar, dass sie anders sind, dass sie besonders sind, legen es aber negativ aus. Hochbegabte Mädchen und hochbegabte Frauen reagieren auf Unterforderung mit Rückzug. Sie leiden still und entwickeln ganz oft psychische Symptome. Und wie ich schon sagte, bei Jungs ist es anders. Hochbegabte Jungs werden meistens verhaltensauffällig. Und dadurch werden sie viel schneller einem Psychologen vorgestellt und dadurch wird die Hochbegabung viel leichter entdeckt. Mädchen passen sich an. Und sie passen sich an, damit sie zu einer Gruppe dazugehören können, damit sie nicht ausgegrenzt werden. So, woran erkennt man denn jetzt die hochbegabte Frau? Als ich damals diese Anzeichen herausgefunden habe, dachte ich, man hält mir einen Spiegel vor. Beruflich fühlen sie sich schnell unterfordert. Mit Anweisung von oben tun sie sich schwer. Vor allem, wenn diese Anweisung sich für sie selbst unsinnig anfühlt. Monotonie und Routine, das halten sie kaum aus in der Arbeit. Das ist ein echter Gräuel. Sie haben einen ganz großen Wissensdurst und wollen ihren Kopf beschäftigen. Sie lesen viel, lernen immer weiter, gehen immer weiter auf Fortbildungen, auf Seminare. Ihr Interessensgebiet ist sehr vielfältig und oft passt das auch nicht zueinander, die einzelnen Themen. Und dadurch finden sie auch sehr schwer einen Beruf, der ihnen gefällt, weil es ja so viele Dinge gibt, die sie interessieren. Entweder können sie sich nicht entscheiden oder sie zweifeln an ihren Fähigkeiten. Ehrlichkeit ist für sie sehr wichtig. Und sie sind oft sehr direkt. Für andere kann dann das auch verletzend oder kränkend sein. Sie haben einen ganz ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Sie haben einen hohen Anspruch an Beziehungen und legen Wert darauf, dass Beziehungen harmonisch sind und dass die gemeinsamen Werte und Interessen übereinstimmen. Lügen hassen sie und durchschauen das auch schnell. Was sie leider auch haben, sind sehr starke Selbstzweifel. Sie werten sich ab. In der Partnerschaft verkaufen sie sich ganz oft unter Wert. Sie sind oft mit Männern zusammen, die, ich sage es jetzt mal böse, dumm sind, die ihnen von der Intelligenz her nicht das Wasser reichen können. Smalltalk mögen sie eigentlich überhaupt nicht. Wenn ihnen jemand was erzählt oder erklärt und er ist zu langsam und kommt nicht auf den Punkt, dann unterbrechen sie sehr gerne. In großen Mengen fühlen sie sich unwohl, sie stehen nicht gerne im Mittelpunkt. Und auch wenn sie in der Schule sehr gut sind, super Leistungen haben, haben sie ganz oft eine unglaubliche Prüfungsangst. So, und jetzt schau mal hin oder hörst du noch mal an. Erkennst du dich wieder? Hochbegabte Frauen haben oft Angst, dass sie erkannt werden. Haben Angst, dass erkannt wird, was in ihnen steckt. Und ich erlebe das ganz oft bei meinen Klientinnen, wenn ich die darauf anspreche. Dann lachen sie erstmal ganz verlegen und dann, ach was, ich doch nicht. Es war gestern gerade wieder ganz typisch und ich bin überzeugt davon, dass diese Dame hochbegabt ist. Damit du jetzt mal für dich überprüfen kannst, ob es bei dir zutrifft oder ob es vielleicht bei einem deiner Kinder zutrifft, erkläre ich dir jetzt die Anzeichen für eine Hochbegabung. Was du dann damit machst mit den Informationen, wie du dann weitergehst, ist deine Sache. Für mich ist es einfach nur wichtig, dass du erkennst, gehöre ich zur Gruppe der hochbegabten Frauen oder gehöre ich nicht dazu? Eine Hochbegabung entwickelt sich schon sehr früh. Es gibt hochbegabte Säuglinge und die haben eine ganz besondere Reizoffenheit. Die bringen auch gleichzeitig ein sehr hohes kognitives Potenzial mit. Die können von Anfang an ganz viele Reize aufnehmen, können sie auch ganz schnell und intensiv verarbeiten. Und dabei zeigen sich folgende Auffälligkeiten. Also vom Säugling bis zum Kindergartenalter zeigen sich folgende Auffälligkeiten. Die Säuglinge haben schon in den ersten Lebenswochen einen besonders wachen Blick. Sie kommunizieren und lächeln auffallend früh. Man hat oft das Gefühl, dieses Kind schläft nie. Also es gibt da wirklich Auffälligkeiten im Schlafverhalten. Es schläft deutlich weniger, aber auch oft deutlich mehr als Gleichaltrige. Sie sprechen sehr früh. Ganz oft überspringen sie eine Entwicklungsphase. Zum Beispiel Krabbeln oder die Babysprache. Vor der Einschulung schon lernen sie aus eigener Motivation. Also das ist ganz wichtig, die eigene Motivation hier. Lesen, schreiben und rechnen. Sie interessieren sich sehr früh für philosophische Fragen, haben unglaublich gutes Gedächtnis. Die haben oft kein Interesse an altersgemäßen Beschäftigungen. Die haben oft auch keine Lust, in den Kindergarten zu gehen, weil das ihnen schlichtweg zu langweilig ist. In der geistigen Entwicklung oder in der emotional-physischen Entwicklung sind sie gleichaltrigen Kindern weit voraus. Jetzt gehen wir mal in das Grundschul- und Jugendalter. So, im Bereich Lernen und Denken haben sie eine ganz schnelle Auffassungsgabe, haben ein vielschichtiges Denken und ein sehr gutes Abstraktionsvermögen. Sie haben ein hohes Detailwissen in Bereichen, die sie interessieren. Die haben einen ungewöhnlich ausgeprägten Wortschatz, können sich unglaublich gut ausdrücken, haben ein hohes Lerntempo, können sich gut konzentrieren und sie bevorzugen selbstständiges, unabhängiges und kreatives Arbeiten. Sie haben oft ganz hohe Ziele und oftmals nutzen sie ungewöhnliche Lösungswege und dadurch passen sie überhaupt nicht in unser Schulsystem. Vom Arbeitsverhalten und den Interessen her, sie haben eine sehr gute Selbstmotivation. Projekte, die sie interessieren, da können sie unglaublich viel Zeit investieren. aus eigener Motivation heraus. Also da muss man wirklich unterscheiden, eigene Motivation oder drängelt da Mama und Papa im Hintergrund. Und sie haben eine hohe Selbstmotivation. Die haben oftmals perfektionistische Ansprüche an sich, aber auch an andere. Sie haben eine große Neugier, viele Interessen, sie haben eine unglaubliche Lesebegeisterung. Und meistens lesen sie Bücher, die über ihrem Altersniveau liegen. Sie sind unglaublich kreativ, haben eine rege Fantasie und beschäftigen sich wirklich gern mit philosophischen Themen. In der Schule erzielen sie sehr schnell auffällig gute Noten. Aber nicht jeder Hochbegabte ist ein guter Schüler, weil ganz oft interessiert sie der Stoff nicht und dann schalten die in der Schule ab. Und das ist sehr auffällig bei hochbegabten Kindern. Es heißt aber auch nicht, dass jeder gute Schüler hochbegabt ist. Bei Routineaufgaben, wie ich schon gesagt habe, ein sehr hoher Langweiligkeitsfaktor und es kann bis zur Arbeitsverweigerung gehen. Sie stören ganz oft andere Kinder, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Also der Klassenclown, den sollte man sich immer mal genauer anschauen. Im Sozialverhalten, im Umgang mit anderen Menschen, ist ganz oft ein kritisches Hinterfragen von Autoritäten und von Normen. Und die haben eine eigene Meinung und die vertreten die auch. Also da ist ein ganz starker Individualismus da und sie hinterfragen auch die Geschlechterrolle. Sie sind sehr sensibel, aber haben auch eine große Ernsthaftigkeit. Sie haben einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, großes Einfühlungsvermögen und haben ganz oft deutlich ältere Freunde und Gesprächspartner. Bei Streitigkeiten und Auseinandersetzungen, die schärfste Waffe ist die Zunge. Also verbal ist ihnen jeder unterlegen. Und sie neigen dazu, der Bestimmer über Situationen zu sein. Also das fällt oft im Kindergarten auf, diese kleinen Bestimmer, die immer die Regeln bestimmen wollen. Da würde ich auch mal genauer hingucken. Intellektuell sind sie sehr weit entwickelt, emotional aber eher alterstypisch. Oftmals haben sie ein Gefühl von Isolation und Einsamkeit, fühlen sich als Außenseiter. So, jetzt kommen wir mal zu den Anzeichen der Hochbegabung bei Erwachsenen. Äußere Anzeichen für eine Hochbegabung können da sein, ein abgeschlossenes Hochschulstudium, eine Promotion. Im Denken und Lernen haben sie eine unglaublich schnelle Auffassungsgabe, sie erkennen Zusammenhänge sehr schnell, haben hohes Lerntempo, haben die Fähigkeit, Situationen aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Die haben ganz oft ein sehr gutes und weit zurückreichendes Gedächtnis. Also bei mir ist es so, ich kann mich an Situationen aus meiner Kindheit erinnern, da habe ich noch aus einer Babyflasche getrunken und trug Windeln. Sie lernen und arbeiten aus einer Eigenmotivation heraus und am liebsten an selbstgewählten Aufgaben und selbstgewählten Themen. Und die können sich so in die Arbeit vertiefen, dass sie alles um sich herum vergessen. Also die verlieren komplett das Zeitgefühl. Und oftmals kann man die dann auch ansprechen, die hören es gar nicht, die sind weg, die sind voll in ihrer Arbeit vertieft. Sie haben eine Vielzahl von Fähigkeiten, die sie ganz leicht erworben haben. Also ganz oft beherrschen die mehrere Fremdsprachen, spielen mehrere Musikinstrumente. Sie sind unglaublich kreativ, haben originelle Lösungsideen, einen ganz großen Erfindungsreichtum. Sie haben aber oft Schwierigkeiten bei einfachen Aufgaben. Bewältigen dafür aber komplizierte Aufgaben mit Leichtigkeit. Sie haben ein vorauseilendes Denken, langweilen sich schnell und sind leicht ablenkbar. Und dieses vorauseilende Denken, das fühlt sich oft so an, dass man was spricht, was erklärt und die Gedanken sind schon wieder 4, 5 Schritte weiter vor. Also ich sage oft, der Mund kommt den Kopf nicht hinterher. Von der Persönlichkeit, vom Verhalten her und vom Umgang mit sich selbst und anderen sind sie sehr vielschichtig und oftmals auch widersprüchlich. Da gibt's oft den Satz, ich bekomme das schon hin, und innen drin sind aber Zweifel an den eigenen Fähigkeiten. Zweifeln auch oft an ihrer eigenen Intelligenz. Und dann kommt's wieder oft dazu, dass sie sich selbst überschätzen. Sie haben überhohe Erwartungen an sich und an andere. Sie haben oft sehr schwarzen Humor und Selbstironie beherrschen die perfekt. Sie haben ein sehr starkes Einfühlungsvermögen, hohes Mitgefühl, eine hohe Fähigkeit zur Selbstreflexion. Sie haben ganz oft nicht die Fähigkeit zum Smalltalk, das habe ich vorhin schon erklärt, neigen oftmals zum Monologisieren. Sie haben hohen Anspruch an Freundschaften und Beziehungen. Also ganz viele haben auch, ich nenne es jetzt mal, einen ausgeprägten Charme. Sie kommen sehr leicht in Kontakt mit anderen, kommen auch in intensive Kontakte zu fremden Menschen. Gleichzeitig gibt es immer wieder Phasen, wo sie sich komplett zurückziehen, wo sie in die Einsamkeit gehen. Sie haben ganz oft eine gesteigerte Sensibilität, eine hohe Reizempfindlichkeit, also Lärm, Gerüche, visuelle Eindrücke, Stimmungen von anderen Menschen werden ungewöhnlich intensiv wahrgenommen und verarbeitet. Also ich merke das oft bei mir, wenn meine Kinder schlechte Laune haben und die sitzen neben mir, dann merke ich richtig, wie die Laune auf mich übergeht. Und ich frage dann nur mal so schlechte Laune. Und wenn sie dann sagen, ja, dann gehe ich. Weil ich nehme das sofort auf und übernehme das. Bin auch sehr geräuschempfindlich. Also ich kann es nicht ertragen, wenn da, sagen wir mal, irgendwo der Radio läuft. Dann ist draußen noch irgendwo Lärm und es fängt jemand an, mit mir zu sprechen. Das ist zu viel für mich. Sie haben sehr starke Emotionen, sind sehr dünnhäutig. Es gibt auch Gefühlsausbrüche und Stimmungsschwankungen. Sie hinterfragen Autoritäten und Hierarchien und vertreten ihre persönliche Meinung sehr stark. Oftmals fühlen sie sich falsch in der Welt. Der Ausdruck kommt vom anderen Planeten. Ist sehr typisch für hochbegabte Erwachsene. Und ganz oft entwickelt sich die Angst, dass die eigene Lebenszeit zu kurz sein könnte, um alles zu schaffen, was sie sich vorgenommen haben. Ich habe eine Klientin, die hat, seit sie Kind ist, also eigentlich seit sie sich erinnern kann, Angst davor zu sterben, ohne dass sie alles geschafft hat. Und sie kann sich nicht erklären, wo das herkommt. Was sie auch haben, ist, dass sie, wenn etwas nicht auf Anhieb gelingt, geben sie ganz schnell auf. Weil sie in der Kindheit dieses Durchhalten und Lernen nicht gelernt haben, weil es ist ihnen ja alles leicht gefallen. Sie haben eine hohe Eigenverantwortlichkeit, sind aber auch ganz oft absolut kompromisslos und uneinsichtig. Von den Interessen und Werten her, sie haben vielseitige Interessen, aber sie hassen Wiederholungen. Sie haben unglaublich kreatives, künstlerisches Potenzial, haben aber Schwierigkeiten, Entscheidungen zu treffen. Sie haben einen unglaublich großen Freiheitsdrang und lesen viel und recherchieren auch sehr viel im Internet. Sie haben ganz hohe ideale Ziele und Werte, zum Beispiel Gerechtigkeit, Liebe zur Natur, respektieren andere Kulturen, neigen aber auch dazu, extreme Erfahrungen machen zu wollen und gehen dabei auch sehr hohe Risiken und Belastungen ein. Die wollen das Leben von allen Seiten her und aus allen Perspektiven kennenlernen. Und das nicht nur aus Erzählungen anderer, sondern aus eigener Erfahrung. So, jetzt habt ihr einige Hinweise bekommen. Dann könnt ihr mal schauen, trifft's auf euch zu, trifft's nicht zu, trifft's auf eure Kinder zu oder nicht. Sind die eigenen Kinder hochbegabt, dann ist das ganz oft ein Hinweis darauf, dass auch die Eltern selber hochbegabt sein können. Gene, also die Vererbung spielt da eine ganz große Rolle. Und was ich in der Praxis beobachtet habe, ist auch, dass Frauen, die hochbegabt sind und es nicht wissen und quasi dann das Hausmütterchen, und das meine ich jetzt nicht negativ, die einfach ihre Karriere, ihr Leben zurückgestellt haben für das Wohl ihrer Kinder, um die zu fördern, um denen den bestmöglichen Start ins Leben zu geben. Und wenn die dann die Diagnose bekommen für ihr Kind, das Kind ist hochbegabt, und bekommen dann mit, dass sie eigentlich auch hochbegabt sind. Für die ist es oft wie ein Schlag ins Gesicht, weil sie erkennen, boah, was hätte ich für Möglichkeiten gehabt? Und die fallen dann oft in ein tiefes Loch. So, wenn du jetzt dir diese Checkliste mal angehört hast und es gibt eine große Übereinstimmung mit deinen eigenen Erfahrungen, dann spricht wirklich viel dafür, dass du hochbegabt bist. Vielleicht reicht dir das auch, dass du es anhand dieses Podcast jetzt für dich erahnst. Vielleicht ist es für dich aber auch wichtig, dass du einen Test machen lässt. Für mich war es damals wirklich eine unglaubliche Erleichterung, als ich das Testergebnis in den Händen hielt. Ich hatte endlich die Erklärung für so viele Fragezeichen in meinem Leben und ich hatte für mich den Beweis, dass ich nicht dumm war. Denn mein Ex-Mann hat mir immer eingeredet, ich wäre dumm, und zum Schluss habe ich es auch geglaubt. So, und damit wären wir jetzt am Ende des Podcasts. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich über eine positive Bewertung. Wenn du in irgendeinem Bereich Unterstützung brauchst, kannst du dich gerne bei mir melden. Meine Kontaktdaten findest du auf meiner Website. Und mit einer neuen Podcast-Folge zum anderen Thema hört ihr mich demnächst. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit mit vielen positiven und inspirierenden Erfahrungen und kraftvollen Gedanken. Eure Susanne.